Brocken ist es jetzt her, dass wir Ostern gefeiert haben. Ostern, der Sieg Jesu über Tod und Teufel, über alle Mächte der Finsternis. Dieser Sieg war nur durch das Kreuz möglich. Es gab keinen anderen Weg, um uns von der Macht der Sünde und ihren Folgen zu befreien. Seit Ostern steht somit das Kreuz über unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Es ist, wie es der Theologe John Stott ausführt, ein Abzeichen, mit dem wir uns zu erkennen geben, das Banner, unter dem wir marschieren, und der Kompass, der uns in einer desorientierten Welt die Richtung vorgibt. Das Kreuz gehört zur Nachfolge. Das eine ohne das andere gibt es nicht. Das hat Jesus immer wieder betont. Im Matthäus-Evangelium lesen wir dazu auch etwas, und zwar im Kapitel 16, in den Versen 24 bis 28. Matthäus 16, die Verse 24 bis 28. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Menschensohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Soweit Gottes Wort. Unmittelbar nach der ersten Ankündigung seines Leidens, die auf Unverständnis bei den Jüngern stieß, redet Jesus hier von den Bedingungen der Nachfolge. Mehrmals hat er dieses Thema angesprochen, hat auch darauf hingewiesen, dass jeder, der ihm nachfolgen möchte, den Preis berechnen sollte. Aber jetzt scheint die Zeit für eine neue und grundsätzliche Orientierung gekommen zu sein. Die Jünger müssen sich entscheiden. Wollen sie Jesus jetzt wirklich nachfolgen oder vielleicht lieber doch nicht? Und was wird auf sie zukommen, wenn sie es tun? Dass sie die Wahl haben, stellt Jesus hier ganz deutlich heraus. Wenn jemand mir nachkommen will, sagt er. Er zwingt niemanden, er droht niemanden, wehe, wenn du nicht. Aber er lädt uns ein, er wünscht es sich, dass wir ihm nachfolgen. Jeder muss seine persönliche Entscheidung treffen und aber auch die Konsequenzen daraus tragen. Das galt damals für die 12, die Jesus ganz persönlich berufen hat. Es gilt aber durch alle Jahrhunderte hindurch auch bis heute für uns. Wir müssen Jesus nicht nachgehen. Wir können uns auch anders entscheiden. Wir können auch erst noch ein bisschen überlegen und versuchen, den Preis zu berechnen. Jesus ist ehrlich zu uns. Er beschönigt nichts. Er zeigt auch auf, dass Nachfolge seine Schattenseiten haben kann. Und dass uns Entscheidungen vielleicht bevorstehen, die uns etwas kosten werden. Drei Dinge führt er an, die unabdingbar sind, wenn wir seinem Weg folgen wollen. Wir müssen uns verleugnen. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Und wir müssen ihm folgen. Wenn wir das so auf den ersten Blick hören und lesen, dann könnten wir vielleicht schon in Versuchung kommen zu sagen: Okay, Jesus, ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will und kann. Und ich denke, er lässt uns auch Zeit, wenn wir das ehrlich zu ihm sagen. Aber irgendwann müssen wir uns entscheiden. Denn irgendwann wird es auch ein "Es ist zu spät" geben. Was steckt aber jetzt hinter diesen drei Punkten, die zu einem Leben als Jünger Jesu dazugehören? Da steht an erster Stelle die Selbstverleugnung. Kein schönes Wort, sehr unpopulär, und da steckt auch so eine gewisse Schärfe drin. Wir dürfen sicher sein, dass Selbstverleugnung nicht bedeutet, dass wir als Person abgewertet werden oder unsere Identität aufgeben müssen. Wir müssen uns nicht verbiegen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Er nimmt uns so an, wie wir sind, mit all unseren Ecken und Kanten und unserer ganz eigenen Art, die halt nun mal jeder so hat. Aber trotzdem beinhaltet dieses Sich-Verleugnen eine gewisse Herausforderung. Denn es ist ja nichts, was uns einfach so in die Wiege gelegt worden ist, das uns so zufliegt, sondern es ist eher ganz im Gegenteil gegen unsere Natur und auch gegen unsere Kultur. Denn es bedeutet, dass wir nicht unseren Willen, sondern den Willen Gottes zum Maßstab und zur Richtschnur unseres Lebens machen. Das heißt für uns, unsere Interessen zurückzustellen, weil uns Jesus und seine Gebote wichtiger geworden sind. Weil wir aus Dankbarkeit für seine Rettung und die Befreiung von Schuld und Sünde uns an das halten möchten, was er für unser Leben will. Und das führt uns ab dem Zeitpunkt, an dem wir dann hoffentlich Ja zu ihm gesagt haben, dazu, dass seine Liebe unser Leben verändern darf, uns verwandeln darf. Weg von dem Menschen, der wir bisher waren, immer mehr in das Bild Jesu verwandelt werden. Und das heißt, mehr als auf manchen Luxus zu verzichten, vielleicht auf schicke Kleidung oder teure Urlaube, das kann es auch beinhalten. Aber uns verleugnen führt uns vor allem dazu, dass wir wegkommen von unserer Selbstbezogenheit, von dem Kreisen um uns selber und von dem angeblichen Recht, das wir haben, unseren eigenen Weg zu gehen. Der Gründer der Kommunität in Tessé, Frère Rocher, hat einmal geschrieben: Das Evangelium bringt dich dazu, alles zu verlassen. Doch dich verlassen heißt niemals dich selbst zerstören, sondern dich für Gott als die Liebe deines Lebens zu entscheiden. Er selber ist einen ganz drastischen Weg des Allesverlassens gegangen. Ein Weg, der sicherlich nicht für jeden von uns etwas ist. Aber er hat auf diesem Weg durch alle Jahre und Jahrzehnte hindurch gelernt, sich immer mehr zu verleugnen. Und er hat Gottes Weg für sein Leben angenommen, was für ihn grundsätzlich bedeutete, wirklich alles zu verlassen. Und der Apostel Paulus hat im Brief an die Galater zu dem Verzicht auf unsere Selbstbezogenheit Folgendes geschrieben: Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Für das Wort Fleisch könnte man hier auch selbstsüchtige Natur sagen. Also heißt es dann, die aber dem Christus Jesus angehören, haben ihre selbstsüchtige Natur samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir ein Jünger Jesu werden wollen, dann gehört es einfach dazu, dass wir auf unsere Leidenschaften und Begierden, die nicht mit seinem Willen übereinstimmen, verzichten. Das kann man sich am Anfang eines Weges mit Jesus oft gar nicht vorstellen, wie so etwas gehen soll. Aber der Heilige Geist arbeitet geduldig an uns und Stück für Stück. Und dann kommt es wirklich so, dass unser Wille langsam immer mehr dem Willen Jesu ähnlich wird. Dass wir zu manchen Dingen aus freien Stücken Nein sagen. Wir werden dabei nicht zu willenlosen Robotern umprogrammiert, sondern wir haben immer noch die volle Entscheidungsfreiheit. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich so ist, dass manche Dinge, die einem auf einmal wichtig, die früher wichtig waren für einen, auf einmal ihren Wert verloren haben. Als ich anfing, Jesus nachzufolgen, war auf einmal irgendwie wie so aus dem Nichts heraus der Gedanke da, dass ich doch auf manche meiner Bücher und auf manche CDs verzichten sollte. Ich hatte den Eindruck, dass Gott nicht mehr möchte, dass ich diese Dinge lese und diese Musik höre. Jetzt hätte ich den Gedanken auch einfach beiseite schieben können und hätte die Sachen vielleicht irgendwo in eine Schublade deponiert und aufgehoben, oder ich hätte sie auch verkaufen können. Ich hatte immerhin Geld dafür bezahlt und es hat mir auch irgendwann mal gefallen. Aber ich habe dann alles in den Müll geworfen. Ich bin relativ konsequent und ich dachte so, nein, wenn Gott es jetzt will, versuchst du das jetzt wirklich, Mülltonne auf, Sachen rein, weg damit. Und es war für mich gut so. Es muss nicht für jeden so sein, aber für mich war es gut so. Und ich kann sagen, dass Jesus Schritt für Schritt mit mir weitergegangen ist durch all die Jahre. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Ich übe immer noch und es gibt immer noch Dinge zu entdecken, die nicht so gut sind und die Jesus bestimmt nicht möchte. Vielleicht kann das der eine von euch bestätigen, dass er auch schon mal sowas erlebt hat. Und auch, dass sich die Veränderungen im Leben meistens gar nicht so auf die materiellen Dinge beziehen, sondern mehr auf unser Inneres, auf unsere Gedanken, unser Verhalten, die Worte, die wir sprechen. Und dass wir bis an unser Lebensende damit nicht fertig werden, mit dieser Selbstverleugnung. Diese Wege, die Jesus mit uns geht und die damit verbundene Entscheidungen stehen im absoluten Widerspruch zu modernen Menschen und seinem Anspruch auf Selbstverwirklichung. Vor allem, wenn es eben um unsere Denkweisen geht, Meinungen und Ansichten zu dem, was so in der Welt und um uns herum geschieht. Auch da will uns Jesus verändern, uns seinen Stempel aufdrücken. Und er möchte auch, dass wir seinem Willen folgen, seine Gebote halten und seine Sicht auf den Menschen und das Leben teilen. Es wird uns über kurz oder lang in Konflikte führen. Denn wenn wir Gottes Willen zum Beispiel im Bereich Ehe und Familie, der Schöpfung, Schutz des ungeborenen Lebens und ähnlichen Dingen folgen, dann werden wir mit unseren Mitmenschen wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen. Und das führt uns zum zweiten Punkt, den Jesus als Voraussetzung der Nachfolge aufzählt, das Tragen des Kreuzes. Damit ist nicht sein Kreuz gemeint und auch nicht das Kreuz der ganzen Welt, sondern das, was jeder Einzelne von uns persönlich zugemessen bekommen hat. Vielleicht hat schon mal jemand von euch etwas von dem Berg der Kreuze in Litauen gehört oder gelesen. Peter Siemens, ein ehemaliger Mitarbeiter von Open Doors, er ist jetzt schon im Ruhestand, hat in seinen Vorträgen immer wieder davon erzählt. Das ist ein Berg in Litauen, auf dem seit Jahrhunderten Menschen Kreuze aufstellen. Große, kleine, manchmal ist es auch sehr große. Manchmal hängen sie kleine Kreuze an Bäume und Büsche oder an andere Kreuze mit dran. Das sind Erinnerungen an Verstorbene, es sind Zeichen des politischen Widerstandes während der Besatzungszeit gewesen. Es sind aber auch Zeichen für die Kreuze, die jeder Einzelne tragen muss. Die Menge lässt sich nicht mehr zählen. Vor einigen Jahren haben mal Studenten versucht, die zu zählen, und bei 50.000 haben sie aufgehört. Dieser Berg ist ein sehr berührender Ort. Ein Ort der Trauer, aber auch ein Ort des Trostes. Wer hierher kommt, der spürt und der sieht aber auch, dass er nicht alleine ist mit seinem Kreuz. Dass es da noch viele, viele andere gibt, die unterwegs waren und unterwegs sind. Alle ihren Weg gehen im Zeichen des Kreuzes. Das kann bedeuten, dass wir eine schwierige Lebenssituation auf uns nehmen und Gott deswegen nicht verlassen und verleugnen, weil er uns das zumutet. So wie Paulus, der mit einem Stachel im Fleisch leben musste, was auch immer das bedeutet hat für ihn. Er hat Jesus mehrmals gebeten, das von ihm wegzunehmen, aber es ist nicht passiert. Unser Kreuztragen kann in Verbindung mit dem Loslassen unseres Willens, unserer Selbstbezogenheit, natürlich auch bedeuten, dass wir Leidenschaften und Begierden nicht mehr nachgehen oder es zumindest versuchen mit der Hilfe von Jesus, weil sie eben nicht seinem Willen entsprechen. Und im Zusammenhang mit der Leidensankündigung Jesu heißt das Kreuz aufnehmen sicherlich auch, dass wir Missachtung, Benachteiligung, vielleicht auch Verfolgung und Bedrohung in welcher Art auch immer erleben können und es eben wegen Jesus erleiden. In 3 Wochen ist in Erfurt der Open Doors Tag und dort werden wir sicherlich sehr viele Berichte von Verfolgung hören, von Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihr Kreuz aufnehmen um seinetwillen und Verfolgung in unterschiedlichster Form erleiden. Im 21. Jahrhundert gehören Christen zu der am meisten verfolgten Religionsgemeinschaft. Wir leben hier noch in relativer Ruhe, aber auch für uns wird der Druck stärker. Und es ist keine Seltenheit mehr, dass Kirchen beschmiert werden, dass Christen, die Gottes Wort über den Mainstream stellen, auf einmal feststellen müssen, dass vielleicht ihre Autoreifen zerstochen wurden oder jemand einen Fahrbeutel an ihre Tür geworfen hat. Es gibt Menschen, die haben bereits wegen ihres Glaubens ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie eben Dinge nicht tun wollten, die von ihnen gefordert wurden, die ihrem Glauben widersprechen. Unser Kreuz im Namen Jesu auf sich nehmen, seinen Spuren folgen, seinem Willen gehorchen, beinhaltet dann bereits diesen dritten Punkt, den Jesus hier nennt. Und zwar, es geht darum, ihm nachzufolgen. Die Betonung liegt auf ihm. Was automatisch bedeutet, dass wir alle anderen Konzepte und Rettungsversuche beiseite schieben. Uns ganz bewusst und mit Überzeugung auf den Weg Jesu machen und dabei bleiben. Konsequent seinen Spuren folgen. Auch damit setzen wir uns immer mehr in Kontrast zu dem, was die Mehrzahl unserer Mitmenschen denkt. Für viele sind Christen, die sich an die Worte der Bibel halten, die Jesus ernst nehmen, auf dem Holzweg. Entweder arme Irre oder fanatische Fundamentalisten. Und die Versuchung ist groß, sich da irgendwie anzupassen und Gottes Wort zu verwässern, aufzuweichen. Ich glaube, es wird immer wichtiger, dass wir wissen, was in der Bibel steht. Dass wir uns austauschen und vernetzen und uns gegenseitig ermutigen. Dranbleiben an Jesus und keine halben Sachen machen. Der Theologe Gerhard Lohfink vergleicht das Leben eines Christen mit einem Beruf. Und er meint, es wäre doch beschämend für uns und wir würden uns vor der Gesellschaft lächerlich machen, wenn wir diesen Beruf als Christ nur als Nebensache betreiben würden. Dabei wäre es doch das Normalste von der Welt, dass wir als Anhänger Jesu ihm nachfolgen mit ganzer Kraft und unserem ganzen Leben. Denn nirgendwo in der Gesellschaft, wo es seriös und verantwortungsvoll zugeht, sei es anders. Ich finde schon, dass er recht hat, aber es fällt eben nicht immer leicht, sich auch daran zu halten. Ein Vorbild für mich ist eine alte Dame, die ich längere Zeit besucht habe und die als Spätaussiedler aus Siebenbürgen kam. Sie hatte wirklich kein leichtes Leben. Und sie hat immer wieder zu mir gesagt, so sinngemäß, wie könnte ich denn Jesus untreu werden? Was ich hier erlebe, ist alles nur eine Kleinigkeit. Aber später werde ich in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Und das ist alles wert. Damit hat sie sich im Prinzip zu dem bekannt, was Jesus hier weiter in unserem Text ausführt. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Im Zusammenhang mit der Passion Jesu ist diese Aussage natürlich in Bezug auf Verfolgung, Leiden und eventuell auch einem Tod als Märtyrer zu sehen. Etwas, was sich hoffentlich niemand von uns wünscht und auch niemand wirklich erleiden muss. Wir wissen es nicht. Aber hinter den Worten Jesu steht noch mehr. Dahinter steckt, dass es um unsere grundsätzliche Haltung zu ihm und unserem Leben geht. Wir müssen uns entscheiden, worauf wir mehr Wert legen. Was uns wichtiger ist, das irdische oder das ewige Leben. Welches von beiden wollen wir zu unserem Ziel machen? Wählen wir das Erste, indem wir unsere Selbstverwirklichung, den Lebensgenuss, unser Ego an erste Stelle stellen und danach leben, werden wir das Zweite verlieren. Sind wir aber bereit, das irdische Leben als zweitrangig anzusehen, also zu verlieren, werden wir durch Gottes Gnade das ewige Leben finden. Dabei betont Jesus, dass es bei dem Verlust des irdischen Lebens um einen Verlust um seinetwillen gehen soll. Die Beziehung zu ihm ist wichtig. Er möchte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. An ihm sollen wir uns mit unserem ganzen Leben in allen Lebensbereichen orientieren und damit andere Rettungskonzepte, Heilungsversprechen außen vor lassen, wie wir es vorhin schon gehört haben. Sein Wort und sein Wille sollen für uns zählen. Das wird dazu führen, dass uns die Maßstäbe und Werte dieser Welt als zweitrangig erscheinen und wir somit das irdische Leben um Jesu Willen verlieren. Dann wird, wie wir es am Anfang von John Stott gehört haben, das Kreuz unser Abzeichen, unser Banner und unser Kompass. Gibt es etwas Besseres für uns? Eine größere Perspektive, eine schönere Hoffnung? Ist uns bewusst, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu nach seinen Maßstäben das Kostbarste ist, was wir überhaupt haben können? Wir können alles daran setzen, uns hier ein schönes Leben zu machen, es uns richtig gut gehen zu lassen, mitnehmen, was wir irgendwie mitnehmen können. Aber was bleibt am Ende? Was bringt uns das wirklich, wenn Jesus nicht dabei ist? Alle Reichtümer dieser Welt, die ganze Welt zu gewinnen, wie es hier im Text heißt, aber Jesus dabei außer Acht zu lassen, führt uns auf den falschen Weg, bringt uns den Verlust des ewigen Lebens ein. Und wenn wir es einmal verloren haben, können wir nichts mehr dagegen tun. Der Verlust ist endgültig. Jesus weist uns hier ganz nüchtern darauf hin, dass wir uns die Gemeinschaft mit Gott nicht erkaufen können, dass wir ein für alle Mal auf das falsche Pferd gesetzt haben, wenn wir uns nur nach Geld sehnen, nach Besitz, nach wichtigen Beziehungen, Macht und Einfluss. Wer nur auf das irdische Leben bedacht ist, hat am Ende alles verloren. Es ist wirklich ein ernstes Wort, das Jesus hier spricht. Er richtet unseren Blick weit hinaus bis auf das Ende der Welt, wenn er, der Menschensohn, wiederkommen wird, um uns alle zu richten. Dann werden nur noch seine Maßstäbe gelten, göttliche Maßstäbe. Und was wir als gerecht und Gerechtigkeit ansehen, zählt dann nicht mehr. Für manche mögen sich diese Worte Jesu wie eine Drohung anhören. Aber so sind sie nicht gemeint. Jesus droht uns nicht, aber er beschönigt auch nichts. Und das nur aus dem Grund heraus, weil er niemanden von uns verlieren will. Er will niemandem etwas vormachen oder in einer falschen Sicherheit wiegen. Es gibt bei ihm kein Kleingedrucktes, das er uns am Ende der Zeiten präsentiert und wir dann dumm dastehen und sagen, na, wenn wir das gewusst hätten. Wir können wissen, was auf uns zukommt. Wenn wir die Worte Jesu hören, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann wissen wir, dass Nachfolge das Beste ist, was uns passieren kann. Denn dann leben wir unter dem Kreuz Jesu, durch das wir gerettet und befreit sind. Dann gibt es jemanden, in dessen Augen wir so wertvoll und wichtig sind, dass er alles, wirklich alles dafür getan hat, dass wir auf ewig mit ihm zusammen sein können. Und da gibt es jemanden, der uns so sehr liebt, wie es kein Mensch auf dieser Erde jemals tun kann. Und der sich nichts mehr wünscht, als dass wir uns für ihn, als die Liebe unseres Lebens entscheiden. Worauf warten wir noch? Amen.